darf noch auf zwei Bücher aufmerksam machen, die mir persönlich damals, als wir es geschrieben haben, ein Herzensanliegen sind. Das eine ist Baustelle Erste Liebe, mit Teenagern über Freundschaft, Liebe und Sexualität sprechen. Es vermittelt die ethischen und moralischen Grundlagen der Bibel und ist sehr gut begründet. Ich habe es zusammengeschrieben mit Dr. Ute Horn. Für manche ist Ute Horn ein Begriff, reist auch viel rum, hält Vorträge, Bestseller-Autorin. Und wir beide haben das Buch geschrieben, war uns sehr, sehr wichtig, war auch lange Zeit bei Hensler. Das Interessante ist, nachdem es Hensler nach mehreren Auflagen nicht mehr weiterverlegt hat, kam ein katholischer Verlag auf uns zu. Und jetzt ist es im österreichischen katholischen Verlag erschienen. Dann haben wir auch zusammen, Ute Horn und ich, das Buch geschrieben, Worüber man nicht spricht. Tabus in Seelsorge und Gemeinde. Findet ihr eine ganze Reihe sehr interessante Themen. Wir haben es hinten aufliegen. Vielleicht sucht ja jemand noch ein Weihnachtsgeschenk oder Ähnliches. Ja. Mein Thema in der Predigt für heute Morgen heißt die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Und als ich vorher hier reingelaufen bin und in eurer Buchhandlung einige Buchtitel gesehen habe, dann stieß ich auf einen Titel, so könnte ich meine Predigt eigentlich auch nennen, vom Glück des Loslassens. Ich werde zunächst einige Verse lesen aus dem Epheserbrief, und zwar Kapitel 2, die Verse 17 bis 20. Da heißt es: Und er kam und hat Frieden verkündet, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann noch Vers 22. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ja, wir erfahren hier ganz spannende und interessante Dinge. Da wird uns nämlich gesagt, wir sind nicht mehr fern von Gott, sondern wir sind nahe geworden, weil er uns zu sich gezogen hat. Und dann heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Frieden mit Gott bedeutet, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Er ist uns nahe geworden. Und Frieden mit Gott bedeutet, dass er uns so die Botschaft gegeben hat, fürchte dich nicht, ich bin mit dir und ich bin für dich. Gott schaut dich an und er sagt, ich bin für dich, fürchte dich nicht. Ja, Frieden bekommen und Zugang zu ihm. Und dieser Zugang, der wird in diesem Text nochmal näher ausgeführt und näher präzisiert. Da heißt es nämlich, dass wir Gottes Hausgenossen geworden sind. Gottes Hausgenossen. Was das bedeutet, ist mir an einem ganz bestimmten Ereignis mal sehr bewusst geworden. Und zwar wisst ihr, wir haben ja, wie ich es vorher schon sagte, ein sozialtherapeutisches Zentrum mit etlichen Mitarbeitern, auch früher Zivildienstleistende. Und so passierte es, dass ich eines Morgens noch schlaftrunken im Bademantel in meine Küche lief und da saß unser Zivi am Tisch, der trank meinen Kaffee. Und der las meine Zeitung. Tja, ich dachte dann, das hat es auch noch nicht gegeben, ne? Dass der CW beim Chef ein- und ausgeht. Nun, was war passiert? Also unser CW von damals, der kam auch von einer großen Landwirtschaft aus Bayern und begann so bei uns seinen Dienst. Und eines Tages, da trat er aus dem Hintereingang einer unserer Gebäude nach draußen. Und da dahinter ist der Pferdestall mit den Pferden. Und aus dem Pferdestall, da trat ein junges Mädchen in Stallstiefeln und Mistgabel. Und dieser junge Mann, vom Bauernhof kommend, der fühlte sich sofort hingezogen. Jetzt erwähne ich so nebenbei, dass das junge Mädchen mit der Mistgabel in der Hand meine Tochter war. Ne? Und so hat sich zwischen diesen beiden etwas entwickelt. Ne? Und dann haben sie sich verlobt und haben sich verheiratet und haben geheiratet. Und so kam es, dass unser ehemaliger Zivi an meinem Tisch sitzt, von meinem Kaffee trinkt, meine Zeitung liest, ja mehr noch, er sollte irgendwo bei einer Hochzeit moderieren und sagt, ich habe meine Schuhe vergessen, könntest du mir deine Schuhe leihen? Wir leben auf ähnlich großem Fuß. Und der lief dann in meinen Schuhen. Versteht ihr? Er war mittlerweile nicht mehr Zivi, er hat Sozialpädagogik studiert und später dann Jura. Ja, so wurde unser Zivi zu meinem Hausgenossen. Ja, mehr noch als ein Hausgenosse. Und vom Grundtext hier ist mit Hausgenosse Familienmitglied gemeint. Und mein Zivi ist zum Familienmitglied geworden. Und genau das steht hier, was durch Christus mit jedem Einzelnen von uns mit Gott passiert ist. Denn durch ihn haben wir Zugang durch den Heiligen Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familienmitglieder. Ja, das bedeutet, es ist mit jedem Einzelnen von uns, dadurch, dass wir gläubig wurden und als wir gläubig wurden, eine grundlegende Veränderung vor sich gegangen. Wir sind Gottes Familienmitglieder geworden. Und so steht es auch weiter. Wir werden mit ihm zusammen, jeder Einzelne, aufgebaut und als Gemeinschaft zu einer Wohnung Gottes. Das heißt, so wie wir hier zusammen sind als Gemeinde, sind wir alles Gottes Familienmitglieder, ja, du gehörst zur Familie. Im Schwäbischen war es so, dass der Schwiegervater dann nach der Hochzeit zu seinem Schwiegersohn sagte, du gehörst jetzt zur Familie. Und so schaut Gott dich an, jeden Einzelnen sagt, du gehörst ab jetzt zur Familie. Und miteinander haben wir heute Morgen ein herrliches, wunderbares und großes Familientreffen. Ist das nicht super? Und der Herr, er ist in unserer Mitte. Ja, und so werden wir zusammen miteinander aufgebaut zu einer Wohnung Gottes. Gott wohnt bei uns, Gott wohnt mit uns. Und einzeln betrachtet ist es so, dass halt jeder Einzelne von uns mit Gott in einer Zweier-WG wohnt. Und das ist ja schon mal einerseits gut und auf der anderen Seite herausfordernd. Ne? Das heißt, ich denke, dass Gott manches Mal uns anschaut und sagt, hey, du könntest nicht ein bisschen die Sauerei da aufräumen. Ne? Weil mancher hat ja in seinem Leben eine Sauerei und wenn man es genau nimmt, jeder von uns. Ja? Aber Gott, der scheut sich nicht, sondern der sagt, ach, ich wohne so gern mit dir zusammen und ich habe so gern Gemeinschaft mit dir. Das ist schon eine interessante und spannende Veränderung. Das bedeutet, wir haben durch ihn eine neue Identität bekommen. So wie es im Galaterbrief heißt, Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch noch in mir selber lebe, das lebe ich im Vertrauen auf ihn, auf den Sohn Gottes. Aber wie ist das nun mit dieser Christus-Identität, beziehungsweise mit unserer eigenen Identität? Erst heißt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann heißt in diesem Vers wieder, was ich, jetzt habe ich gedacht, nicht mehr ich. Und jetzt heißt doch wieder ich. Was ich aber im Fleisch lebe, lebe ich im Vertrauen auf ihn. Wie ist das jetzt mit diesen zwei Ichs? Wie ist das jetzt mit diesen unterschiedlichen Identitäten, die wir in Christus haben? Da wir auf den Seelsorgekurs zugehen, habe ich mal gedacht, wir machen uns einfach mal ein paar Gedanken, wie die Bibel, wie wir von der Bibel her unsere Persönlichkeit und diesen Veränderungsprozess sehen können. Ja, also jeder von uns, der hat ein Ich-Ideal, das ist das, wie man sein sollte, oder ein Ideal-Ich, wie man selber gerne sein sollte. Ja, ein Ich-Ideal oder ein Ideal-Ich. Das heißt, Anforderungen von außen, aber auch eigene Lebenserwartungen. Und jetzt kommen wir mit unseren Idealen, mit unseren Wünschen, mit unseren Erwartungen, werden wir konfrontiert mit der Realität. Und oftmals gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was wir vom Leben erwartet haben, und dem, was wir tatsächlich erleben. Oft sind wir dann, weil wir hinter den Erwartungen unseres Ich-Ideals oder des Ideals-Ichs zurückbleiben. Da entsteht dann eine große Spannung. Da entstehen dann innere Konflikte. So. Und aus diesem Konflikt zwischen dem, was wir sein wollen und dem, was wir sind, aus dem Konflikt zwischen dem, was wir sein sollten und nicht sind, aus dieser Spannung entsteht oftmals Enttäuschung, entsteht Frust, entsteht Aggression, können sich psychische Erkrankungen und Fehlentwicklungen bilden. Aber aus diesem Spannungsfeld entsteht auch häufig Leistungsdruck und Überforderung. Ja, und jetzt kommt Jesus auf jeden Einzelnen von uns zu und sagt, der kommt auf dich zu und sagt, du weißt was, das ist gar nicht so entscheidend, was du erreicht hast und was du nicht erreicht hast. Es ist auch gar nicht so entscheidend, ob deine Umwelt mit dir zufrieden ist oder ob sie nicht mit dir zufrieden ist. Es ist auch gar nicht so entscheidend, ob du mit dir selber zufrieden bist, weil, weißt du was, ich bin mit dir zufrieden und ich habe einen guten Plan mit dir. Ja, das heißt also, Jesus kommt auf jeden Einzelnen von uns zu und sagt, ich will dir dadurch Freiheit geben, dass ich dich frei mache von dem Druck, der auf dich gelegt wurde. Ich mache dich frei von dem Druck, den du dir selber machst. Und er sagt, ich habe einen guten Plan für dich. Miteinander schaffen wir was. Und dieser gute Plan, der ganz individuell und ganz persönlich von Gott für dich gemacht wurde, für dich gestrickt wurde, das nennen wir so dieses finale Ich. Ja, dass er sagt, mach dich frei von enttäuschten Erwartungen, mach dich frei von dem, was andere auf dich gelegt haben. Ich gehe mit dir einen guten Weg. Hab Vertrauen zu mir. Das heißt also, wenn es hier im Galaterbrief heißt, nicht mehr ich lebe, was ist mit diesem Ich gemeint? Da ist dieses Ich gemeint, das du dir selber basteln wolltest. Da ist dieses Ich gemeint, das unter Leistungsdruck steht. Da ist dieses Ich gemeint, das anderen nicht gerecht werden kann. Da sagt er, komm, mach dich frei davon und entdecke meine guten Pläne. Du bist aber dabei nicht ausgelöscht, sondern in dieser Gemeinschaft mit mir wirst du dich finden. Wir beide, wir schaffen nämlich mehr, als du denkst. Und das ist eine ganz wunderbare Botschaft, dass Jesus jeden Einzelnen von uns anschaut und dass er uns zuruft, du kannst mehr, als du denkst, weil ich mit dir bin und weil ich dich segne. Und das finde ich, ist eine gewaltige Perspektive für Persönlichkeitsentwicklung aus dem Neuen Testament heraus. Ja, und wisst ihr, Psychotherapeuten sind ja mitunter schlaue Leute. Also nicht alle. Es gibt auch Psychotherapeuten, die haben viel Mist erzählt. Aber es gibt auch solche, die haben sehr viel Gutes erkannt. Deshalb im Seelsorgekurs gucken wir das an. Ja, was von der biblischen Seite her hilfreich und nützlich ist und was weniger nützlich ist. Aber sie haben erstaunlich viel Gutes und Spannendes entdeckt. Und Viktor Frankl war einer von denen. Viktor Frankl hat was Interessantes gesagt. Er sagte, sich selbst verwirklichen kann der Mensch in dem Maße, in dem er sich selbst vergisst, indem er sich selbst, ja, indem er sich selbst übersieht. Das finde ich spannend. Sich selbst verwirklichen kann der Mensch in dem Maß, in dem er sich selbst vergisst, in dem Maß, in dem er sich selbst übersieht. Solange du getrieben bist, solange du in diesem Spannungsfeld lebst zwischen enttäuschten Erwartungen, kannst du dich nicht finden. Und da sind wir wieder bei dem Buchtitel da draußen. Der Buchtitel, der heißt, ja, vom Glück des Loslassens. Dieses Loslassen, das führt auch ein Stück weit zur Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit im Gegensatz zu diesem Selbstverwirklichungsstreben. Selbstvergessen, indem man sich ausstreckt nach einem höheren Ziel. Viktor Frankl war im Konzentrationslager, hat es an sich selbst erlebt, hat es an anderen beobachtet. Die, die nach einem höheren Ziel strebten, die Ideale hatten, die nicht nur auf sich und ihr Erleben fixiert waren, die haben diese gewaltigen Herausforderungen viel besser bewältigt als diejenigen, die eben nichts hatte, was über sich selbst drüber hinausgewiesen hat. Selbstvergessenheit führt zur Selbsttranszendenz, dass ich über mich sozusagen drüber hinauswachse, weil ich etwas habe, was über mich selber drüber hinausweist. Das heißt also, dadurch, dass ich in Gemeinschaft mit Jesus lebe, dass ich ihm vertraue, da komme ich aus dieser Gefangenschaft in mir selbst heraus. Und wie geschieht das jetzt? Das geschieht, wie gesagt, auf der einen Seite dadurch, dass wir begreifen, was es bedeutet, Hausgenosse, Familienmitglied von Gott zu sein, in dieser engen Beziehung zu ihm. Das ist das, was über uns drüber hinausweist. Und auf der anderen Seite, indem wir erkennen, in welchem Maß wir geliebt sind. Es fällt uns ja schwer, diese Lebenskonzepte. Es fällt uns ja schwer, diese Erwartungen. Es fällt uns ja schwer, das loszulassen, von dem wir meinen, dass wir es unbedingt bräuchten. Und es fällt uns auch schwer, Leid zu akzeptieren. Und dieser Umgestaltungsprozess, der geht oftmals durch Krisen. Das geht nicht einfach nur so, ah ja, danke, jetzt habe ich Jesus und jetzt kann ich all das, was mich da bisher geprägt hat, dem ich bisher nachgestrebt bin, alles, was mich bisher verletzt hat, das kann ich jetzt einfach so loslassen. Nein, das ist ein krisenhafter Prozess, der oftmals durch Erschütterung geht. Die Bibel nennt es unter anderem auch Heiligung. Ja, diese Transformation hinein in diese Christusähnlichkeit. Und damit das gelingt, also da braucht es schon eine ordentliche Portion Liebe, eine ordentliche Portion Wertschätzung. Und deshalb möchte ich uns nochmal einen Text lesen. Ein Text aus dem Epheserbrief, auch wieder aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Abvers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Also, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, um diesen Prozess, diesen Umgestaltungsprozess gut zu erleben, da brauchen wir seine Kraft und da brauchen wir die Kraft nach dem Maß seiner Herrlichkeit. Durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, ich habe vorher gesagt, es ist so schön, dass wir uns geliebt und angenommen wissen dürfen von Christus. Aber diese Christusbeziehung, die ist auch oftmals angefochten. Die ist oftmals zutiefst angefochten. Und der Christus, der wohnt durch Glauben in unseren Herzen. Der wohnt dadurch in unseren Herzen, dass wir sagen, egal was ist, egal was passiert, egal wie ich mich fühle, ob ich jetzt versagt habe oder ob ich erfolgreich bin oder wie auch immer, Christus ist bei mir. Der hat mich nicht verlassen, auch in schwierigen Zeiten nicht. Christus wohnt durch Glauben in unseren Herzen. Und dann führt dieser Text sehr interessant weiter fort. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Oh, Paulus, der schwelgt ja oftmals in Superlativen. Na, aber wie kommen wir zur ganzen Fülle Gottes? Das muss uns mal deutlich werden, welche gewaltige Berufung so auf uns liegt. Ja, also, Frank, wenn ich dich heute Morgen gefragt hätte, wie geht's dir? Und du hättest gesagt, ach, ich bin erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Dann hätte ich gesagt, oh wow, hast einen Termin für mich? Das will ich ja auch. Ja, also ihr versteht. Aber das ist eigentlich der biblische Maßstab. Ja, oder wenn ihr jemanden trefft, dann Sonntagmorgen und fragt er, hallo, wie geht's dir? Und er sagt, oh, Halleluja, ich bin erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Da würden wir doch gleich den Verdacht heben, Hegen, hat der eine Psychose? Hat der? Ja, aber wisst ihr, es steht tatsächlich so da. Wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und wie soll das geschehen? Ja, indem wir die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der alles Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus erkennen. Ja, diese Liebe, die haben wir schon nötig. Unerreichte Ziele erzeugen Enttäuschung und Frust. Deshalb heißt es auch, wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Und es ist sehr gut, wenn wir unsere Herrlichkeit, unsere selbstgemachte Herrlichkeit, die uns unter Druck setzt, wenn wir unsere Herrlichkeit eintauschen gegen seine Herrlichkeit. Und wie gesagt, das geschieht durch Liebe. Das ist ein göttlicher Transformationsprozess. Und dieser Transformationsprozess, ich habe es schon angedeutet, der fühlt sich oft nicht gut an. Was lesen wir? Im Psalm 129, da heißt es, Oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, so soll Israel sagen. Oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Oft bedrängt, aber nicht überwältigt. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht in seinem Leben erlebt hat, dass Furchen in seine Seele gezogen wurden. Furchen des Leides, Furchen der Enttäuschung, Furchen von Verletzung. Sie haben auf meinem Rücken gepflügt. Und wisst ihr, so ein Vorgang des Pflügens, das ist ja eigentlich was recht Brutales. Habt ihr mal gesehen, wie das aussieht, wenn man eine Wiese pflügt? Pass auf, da haben wir das Bild von einem Pflug. Ja? Die haben auf meinem Rücken Furchen gepflügt. Und es gibt ja Lebensphasen, da denkt man wirklich, man wird nur noch so überrollt und nichts geht mehr. Ja, aber sie haben auf meinem Rücken Furchen gepflügt. Aber so soll Israel sagen, sie haben uns nicht überwältigt. Und weißt du, ich will dir eins sagen. Die Tragödien von heute, die Verletzungen von heute, die Schmerzen von heute, ist der Segen von morgen. In diese Furchen hinein, da wird nämlich der Same gesät. Und nur wenn gepflügt wurde, dann kann der Same aufgehen. Na, also dieser Veränderungsprozess, der hat schon seine Herausforderungen. Manchmal fühlen wir uns so, weil Gott an der Arbeit ist. Gott arbeitet sehr gründlich. Ne? Er verändert uns auch, wie gesagt, durch Krisen. Und die Krisen von heute sind die Segnungen von morgen. Also, egal was passiert, du bist geliebt. Zweifle nicht an seiner Liebe. Auch dann, wenn du den Eindruck hast, du bist selber schuld. Ja, jetzt ist es aber auch so, dass man sich manchmal auch in der Gottesbeziehung wie ausgetrocknet fühlt. Vielleicht so, jetzt geht's nicht mehr. Nein. So wie diese Pflanze. Na? Manche sagen, ich fühle mich so vertrocknet. Ich fühle mich so wenig. Der erzählt da was von der Liebe, der erzählt da was von der Herrlichkeit Gottes. Ich erlebe das nicht. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, was macht man, wenn man im Urlaub war und kehrt zurück und die geliebte Pflanze sieht so aus. Das Internet sagt dazu Folgendes: Gießen. Aber dieses Gießen, das ist ja oft nicht zielführend. Denn wenn die Pflanze richtig vertrocknet ist, was passiert dann? Du gießt das Wasser in die Pflanze. Wenn du Glück hast, dann bleibt es obendrauf stehen und weicht den Boden auf. Na? Oftmals ist es so, dass man sich der Liebe Gottes aussetzen muss, sich der Gegenwart Gottes aussetzen muss. Und es dauert eine Zeit lang, bis das, was in uns verhärtet ist, was in uns enttäuscht ist, bis das aufgeweicht ist. Na? Aber da stand noch, und kann auch passieren, dass wenn du gießt, dass das Wasser einfach durchläuft, weil der Boden rissig geworden ist. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich habe schon so viele Predigten gehört, bin schon so oft in der Gemeinde gewesen, ist ja alles gut und recht, aber es berührt mich nicht. Versteht ihr, Leid zerstört Vertrauen. Vor allem dann, wenn es lange geht. Wir sehen das bei Sarah, als da wieder mal dieser ominöse Besuch kam und zum x-ten Mal sagte, du wirst einen Sohn empfangen. Lieber Abraham, da lachte Sarah bitter. Sarah lachte bitter.
sie ist in diesem, auf diesem Weg, den Gott mit ihr ging, auf diesem Weg ist sie bitter geworden. Der Segen läuft durch, bleibt nicht hängen, der kann durchlaufen. Was macht man mit so einer Pflanze, wo der Segen durchläuft oder wo das Wasser durchläuft? Bitte? Eintauchen, genau. Im Internet steht, wenn das Wasser durchläuft, in einen Eimer mit Wasser reinlegen, ja, sodass sich das wieder richtig aufweichen kann. Also die Pflanze wird eingeweicht. Und das ist eigentlich das, was da steht. Wir sollen die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes erkennen. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Und da merken wir schon, manchmal ist dieser Glaube ein Kampf. Manchmal ist dieser Veränderungsprozess, geht der durch Herausforderungen und durch Schwierigkeiten hindurch. Aber du, ich kann dir nur einen Rat geben, wenn du vertrocknet bist oder wenn du es mit vertrockneten Menschen hast. Bade in der Liebe Gottes. Also bade in der Liebe Gottes. Ja, leg dich einfach so hinein und lass dich von seiner Liebe, von seiner Gnade und von seiner Barmherzigkeit erfüllen. Und wenn du das nicht schaffst, dich so in die Liebe Gottes hineinzulegen, dann mach's einfach schrittchenweise. Ich war mal in Rom, öfters, aber vor 30 Jahren, 40 Jahren per Interrail als junger Mensch mitten im Sommer. Das war so heiß. Und damals gab es in Rom, heute gibt es nicht mehr so ausgebreitet, gab es in Rom so diese alle 50, 60 Meter so ein Brunnen, wo das Wasser kostenlos rauslief, den ganzen Tag. Und als ich da durch Rom gelaufen bin, vom einen Brunnen, nass gemacht, getrunken, habe ich schon Ausschau gehalten. Wo ist der Nächste? Ach ja, bis zum Nächsten schaffe ich es. Seht ihr? Und dann vom Nächsten zum Nächsten. Und wenn du in der Hitze des Lebens stehst, dann verzage nicht und verzweifle nicht. Ja, wenn du in diesem Umwandlungs- und Veränderungsprozess Gottes bist, sei einfach zufrieden, wenn es nur von Brünnlein zu Brünnlein geht. Aber ich sage dir eins, Gott hat auch dich nicht vergessen. Du bist in seiner Hand und er hat für dich einen guten Weg. Schaut, diese Brücke gibt es tatsächlich, die gibt es in Vietnam. Na, wenn ihr das Bild haben wollt, im Internet gibt es viele Bilder drüber, gebt einfach Hände, Brücke, Vietnam ein, dann landet ihr da. Also ich finde das so beeindruckend, ne? Diese Hände und dieser Weg. Und ich habe extra ein Bild rausgesucht, wo bloß ein Mann ganz einsam auf dieser Brücke steht. Manches Mal gehst du deinen Weg allein. Ja, gehst du deinen Weg allein. Und trotzdem bist du gehalten von den Händen Gottes. Und trotzdem gibt es einen guten Weg. Ja, das heißt also, in dem Prozess der Umgestaltung, in dem Prozess der Veränderung, in dem Prozess der Transformation durchlaufen wir verschiedene Lebensphasen, durchlaufen wir Phasen des Geliebtseins, wo wir es wahrnehmen können, durchlaufen wir Phasen, wo wir seine Liebe nicht spüren, durchlaufen wir Phasen, wo wir den Eindruck haben, auf unserem Rücken werden Furchen gezogen, durchlaufen wir Phasen des durstig seins, Phasen der Dürre, aber du darfst eines wissen, all dies stärkt dein Vertrauen auf Gott. Denk an Josef, ja, große Verheißungen, verkauft in die Sklaverei, schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Und er hielt fest, ist mir schleierhaft, wie er das durchgehalten hat, sein Vertrauen an Gott zu bewahren. Aber nimm dir auch solche Männer in der Bibel als Vorbild. Nicht nur diese großen erfolgreichen Glaubenshelden. Gibt sowieso, wenn du genau hinguckst, gibt es kaum einen erfolgreichen Glaubensheld in der Bibel. Die haben alle ihre Schlagseiten, also darfst du auch deine Schlagseite haben. Aber nimm dir diese Menschen, diese Schicksale als Vorbild Und dann denke dran, Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Und Christus wohnt durch den Glauben auch in deinem Herz, unabhängig von äußeren Gegebenheiten. Auch sein Lebensweg ist in seiner Hand. Und er hat für dich einen guten, einen sehr, sehr guten Weg. Und das du das annehmen kannst, dass ich es annehmen kann, dass wir alle das annehmen können. Da möchte ich einfach zum Schluss noch kurz mit uns beten. Lieber Herr, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass du gütig, barmherzig und barmherzig bist. Wir alle freuen uns darüber, dass wir deine Hausgenossen sein dürfen, dass du uns zurufst, dass wir zur Familie gehören. Hab vielen Dank dafür. Aber nun bitte ich dich auch, dass du die Augen unseres Herzens ganz weit öffnest, dass wir durch all die Veränderungsprozesse, durch alle Krisen, die wir durchleben, hindurch dich in deiner Liebe wahrnehmen und dass unser Herz nicht gefrustet, nicht verzagt, nicht bitter wird wie bei Sarah, sondern gib du uns die Gnade, diese Gnade, so kindlich zu sein, so von uns selbst befreit zu sein, dass wir immer wieder neu unser Vertrauen auf dich richten. Großer, heiliger Gott, berühre und segne du uns mit deinem Heiligen Geist. Öffne du die Augen unseres Herzens, dass unser Vertrauen durch alles hindurch größer wird als die Herausforderungen. Seid gesegnet mit geöffneten Herzen. Seid gesegnet mit der Fülle Christi. Seid gesegnet mit seiner Herrlichkeit. Seid gesegnet mit dieser Liebe, die uns befähigt, alle Herausforderungen zu überwinden. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.